Willkommen in deinem zahnärztlichen Abrechnungspodcast. Ich bin Sandra, der Abrechnungsfuchs, und sorge seit 2020 in dieser Funktion für mehr Durchblick im Gebühren- und Paragraphendschungel. Ich zeige dir, wie du deine Dokumentation ohne Zeitstress auf Vordermann bringst und wie du hochwertige zahnärztliche Leistungen so abrechnest, dass du deine Praxis in ein erfolgreiches Unternehmen verwandelst und so deinen PatientInnen noch mehr Lebensfreude schenken kannst. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Ich freue mich, dass du jetzt wieder eingeschaltet hast. Heute eine ganz besondere Folge, denn heute habe ich wieder jemanden zu Gast. Das ist die liebe Tina. Tina ist Zahnärztin und noch vieles mehr. Aber das sagst du vielleicht einfach schon mal selbst, oder, liebe Tina? Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit dir hier dabei zu sein. Und ja, mein Name ist Tina Dorlöchter. Ich bin Zahnärztin, Heilpraktikerin, Kinderzahnärztin, Dentosophin und habe auch noch ein bisschen was so in Hypnoseausbildung hinter mich gebracht. Also ein ganz breiter Blumenstrauß und ich bin seit 2005 in eigener Praxis niedergelassen, gemeinsam mit meinem Mann. Also so eine klassische Familienpraxis vom Säugling bis zur Oma, Opa ist alles bei uns vertreten. Ich mache unter anderem auch viele Zungenbandtrennungen. Also wir haben so das ganze Potpourri bei uns vertreten und mein Schwerpunkt ist halt jetzt einfach seit 3 Jahren die Dentosophie und die myofunktionelle Geschichte und generell auch Dentosophie im Einklang mit Zahnmedizin. Also wo kann uns in welchen Bereichen überall die Dentosophie wirklich eine Riesenhilfe sein, eine Unterstützung sein, einfach schneller, bessere Ergebnisse zu bekommen, die auch nachhaltiger für die Patienten sind.
Ja, und zu diesem Thema wollen wir heute ein bisschen mehr sprechen, denn ich habe dich genau aus dem Grund eingeladen, weil du Dentosophin bist und vielleicht erklären wir auch gleich den Begriff nochmal ein bisschen für alle, die jetzt zuhören und es noch nie gehört haben, was ich fast nicht glauben kann, weil ich in meiner Bubble zumindest auf Social Media ist das Thema gerade sehr stark vertreten. Vielleicht ist es aber nicht in jeder Bubble so und deshalb sag doch einfach mal, was ist das denn? Was ist Dentosophie?
Im Prinzip ist es so, die Dentosophie ist jetzt kein neues Rad, was man erfunden hat, sondern es ist ganz grundsätzlich das Wiedererlernen, also wir sagen da immer die Reedukation, das Wiedererlernen der richtigen Nasenatmung, das Wiedererlernen des richtigen beidseitigen alternierenden Kauens und die richtige oder das richtige Erlernen der Zungenlage beim Schlucken und in der Ruhe. Die Dentosophie hat im Prinzip dort ihren Ursprung, dass sie sagt, nur wenn diese 3 Funktionen wirklich im Einklang und gesund ausgeführt werden, dann hat das einfach Einfluss auf den gesamten Körper des Patienten oder des Menschen. Und mich hat dieses Thema vor fast 3 Jahren aus eigenem Antrieb sozusagen gepackt, weil ich einfach gesundheitlich da so ein paar Baustellen hatte, die ich mit Hilfe von der normalen Medizin, die man so macht, nicht in den Griff bekommen habe. Und die Dentosophie war mein Strohhalm, obwohl damals vor 3 Jahren noch kein Mensch wusste, was das irgendwie ist, wie das geht, ob das funktioniert. Und da bin ich selber darauf gekommen. Ja, und mittlerweile ist es halt so, dass ich mein eigenes Ausbildungszentrum habe, den Mundraum 7, und dort selber Dentosophen ausbilde mit ganz viel Herzblut und mit viel Freude, so dass einfach die Dentosophie immer mehr in die Welt getragen werden muss, weil ich persönlich der Meinung bin, Dentosophie gehört in jedes Praxiskonzept integriert, also sei es Zahnarzt, Osteopath, Physiotherapeut, Kieferorthopäde, Arzt. Ich finde, dass die Dentosophie in der Zukunft der Medizin eine Riesenrolle spielen muss, weil es einfach so grundlegende Dinge sind, die wahrscheinlich einfach zu einfach sind, um die Wertigkeit dessen zu erkennen.
Es ist ein super spannendes Thema. Ich habe Anfang 2025, glaube ich, das allererste Mal davon gehört oder vielleicht war es Ende 2024 und habe da auch direkt angebissen, weil ich finde, genau wie du, dass solche Sachen in der Dentalwelt unterrepräsentiert sind. Und ich wollte einfach meinen Kunden und Kundinnen die Möglichkeit geben, da mal über den Tellerrand hinaus zu gucken und sich mal damit zu beschäftigen, was vielleicht unterstützend möglich ist. Und aus dem Grund habe ich dich auch eingeladen, denn du hast ein ganz tolles extra Bonus-Seminar aufgenommen mit mir zusammen für die Kunden in meinem Online-Kurs PAR-Abrechnung meistern. Und das wird heute, wenn ihr die Folge jetzt hört, gerade veröffentlicht oder ist schon veröffentlicht. Das gibt's on top einfach mit dazu für alle aktiven Kunden, die jetzt da schon drin sind oder die in Zukunft mit reinkommen. Da gibt es auch keine Preisanpassung. Das haben wir einfach so mit integriert. Vielen lieben Dank, Tina, dafür.
Sehr gerne. Das ist mir ein Bedürfnis, dass es in die Welt kommt, weil es, wie du sagst, es ist eigentlich auch in meiner Bubble schon in aller Munde, aber wenn man sich wirklich mal umhört, gibt es immer noch ganz viele, die bei der Dentosophie irgendwie an Esoterik denken, die bei Dentosophie an Ach tanzen, die da ihren Namen. Also weißt du, das ist noch immer so behaftet mit ganz vielen Fragezeichen, Mythen, Vorurteilen und damit hat es einfach rein gar nichts zu tun, weil es wirklich eine myofunktionelle Therapie ist mit unfassbar viel Mehrwert in ganz vielen Bereichen. Und das ist einfach das, was in meinen Augen so wahnsinnig wertvoll macht.
Hast du eine Zahl, wie viele Dentosophen gibt es in Deutschland?
Ja, knapp 300. Es gibt knapp 300, aber wenn du dir dann mal überlegst, wie viele Zahnarztpraxen gibt es, wie viele Osteopathiepraxen, wie viele Logopäden, wie viele Physiotherapeuten, wenn wir uns wünschen würden, dass zumindest jede zweite Praxis in Deutschland Dentosophie anbieten könnte, dann ist das noch ein Pool von, ich weiß nicht, wie vielen Tausenden von Praxen, die einfach da noch dringend mit ins Boot kommen müssen.
Ja, es gibt fast 50.000 Zahnarztpraxen allein.
Ja. Nur Zahnärzte, da sind noch gar nicht mal die Kieferorthopäden, glaube ich, dabei.
Genau, das sind nur die zahnärztlich, allgemein zahnärztlich tätigen Praxen dabei. In vielen Praxen arbeiten mehrere Behandler, Behandlerinnen. Also es ist alleine der dentale Markt ist riesig und da ist natürlich die Zahl von 300 verschwindend gering.
Das ist wirklich verschwindend gering und für die Patienten heißt es ja nichts anderes, als dass sie teilweise anderthalb, zwei Stunden zu ihrem Dentosophen, zu der Therapeutin, zu dem Therapeuten fahren müssen. Also ich habe ganz viele Patienten, unsere Praxis ist ja in Aschaffenburg und ich habe ganz viele Patienten, die kommen so halbe Strecke zwischen Würzburg und Nürnberg und fahren für einen Kontrolltermin, der irgendwie gefühlt dann 20 Minuten dauert, anderthalb Stunden hin und anderthalb Stunden zurück, weil die niemanden haben. Ist für die Patienten echt ein Ding. Also es gibt ja ein Dentosophenverzeichnis, da kann man es suchen. Aber wie gesagt, es ist dann auch oft so lokal irgendwie so eine Ansammlung. Und dann gibt es im ganzen Bereich so Richtung Süddeutschland zum Beispiel runter, ist zwischen Würzburg und München ist echt eine Lücke. Da gibt es nichts. Norddeutschland ist wirklich noch brachliegend, was die Dentosophie angeht. Ich weiß nicht, das dauert im Norden immer alles ein bisschen länger. Aber also das für die Patienten ist das eine Katastrophe. Weil die Nachfrage ist riesig. Also ich habe wirklich jeden Tag gefühlt Anfragen von fremden Patienten, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, die anrufen und gerne einen Dentosophie-Termin hätten. Und ich kann das nicht mehr stemmen. Also das geht nicht.
Wie lange begleitest du einen Dentosophie-Patienten, wenn der zu dir in die Praxis kommt?
Das hängt immer davon ab, ist es ein Erwachsener oder ist es ein Kind. Also bei Erwachsenen begleiten wir im Normalfall etwa ein halbes Jahr. Das ist so der Standardfall. Und die Kinder betreuen wir auf jeden Fall mindestens ein Jahr. Wenn es nach mir geht, lieber anderthalb bis zwei, weil wir einfach da viel Wachstum haben und auch sich unfassbar viel verändert in relativ kurzer Zeit, sodass wir da auch engmaschiger kontrollieren müssen und eben diese Begleitung auch einfach länger ist. Aber so, das ist der normale Ablauf und dann entscheiden die Patienten mit uns, Behandlern gemeinsam, gehe ich jetzt noch weiter oder ist mein Ziel schon erreicht oder wo stehe ich gerade oder was wollten wir erreichen? Sind wir da schon? Brauchen wir noch ein bisschen? Das ist immer sehr individuell, aber das sind so die Standard-Mindestanforderungen, sage ich mal, die ich an dem Patienten auch habe. So lange muss er mit mir gehen, sonst macht es keinen Sinn.
Nützt ja auch nichts, ne? Wenn man das Gebiet so umfassend betrachtet, wie du es tust. Und du hast Atmen, Schlucken und solche Sachen schon genannt. Aber ich weiß, es kommen auch noch Haltungsgeschichten mit auf den Plan. Das kann man nicht in drei kurzen Terminen.
Nein. Das kann man nicht. Und du brauchst auch diese Compliance des Patienten, dass der wirklich auch so lange an der Stange bleibt. Denn durch dieses myofunktionelle Training mit diesem kleinen Trainingsgerät, dem Balancer, brauchen wir mindestens ein halbes Jahr, bis das wirklich neuromuskulär im Gehirn auch verankert ist. Also wirklich, dass dein Gehirn auch weiß, okay, ab sofort läuft es anders. Und da sagt man immer, etwa ein halbes Jahr ist so die Zeit, bis diese Anker einfach gesetzt sind. Das ist halt wie mit Gewohnheiten oder wie mit irgendwelchen anderen Dingen. Wenn man das nur ein, zweimal macht, dann ist das noch lange keine Gewohnheit. Und man sagt ja immer so im Allgemeinen, für so normale Dinge braucht man ja schon irgendwie zwei, drei Monate, bis man das zur Gewohnheit macht. Und das ist in der Dentosophie nicht anders. Und das Gehirn braucht halt manchmal gerade für die Umstellung solcher neuromuskulären Funktionen noch ein bisschen länger.
Also, nachdem ich jetzt ja schon ein kleines bisschen tiefer eingetaucht bin in das Thema, bemerke ich an mir selbst sehr häufig Mundatmo.
Die Seuche
Und es ist ja
unserer
nicht so,
Zeit.
als bin ich nicht seit 30 Jahren in der Dentalbranche unterwegs und wüsste, dass Mundatmung ungesund ist, also wüsste es nicht. Und trotzdem bemerke ich es erst, seitdem wir da enger zusammengearbeitet haben.
Ja, das Bewusstsein wird einfach da jetzt langsam dafür geöffnet. Also da sind ja so ganz viele Sachen, ne? Wenn ich so auch mal bei Instagram oder so schaue, da ist ja dann jetzt so ganz viel so, ach, dein Kind schläft mit offenem Mund und so. Also bis vor gefühlt einem halben Jahr war das total normal. So, alle Kinder haben irgendwie einen offenen Mund. Ist normal. Hat sich keiner irgendwie mal angeeckt, irgendwie gesagt, hey, Kinders, da stimmt was nicht. Und dein Kind schnarcht oder knirscht mit den Zähnen. Ja, das ist mal so. Die haben mal Stress. Ist Quatsch. Die haben nicht mal Stress. Das ist tatsächlich ein Weckruf unseres Körpers. Da stimmt was mit der Atmung in der Nacht oft nicht. Das muss man einfach abklären. Aber das ist tatsächlich, ich sage immer echt, dass die Seuche unserer Zeit ist diese Mundatmung und die Folgen, die das hat, jetzt nicht nur für zahnmedizinische Themen wie Parodontose, Gingivitis oder Parodontitis, Gingivitis, diese ganzen Sachen, da hängt ja noch viel, viel mehr dran. Also wirklich diese Mundatmung hat Einfluss auf den Blutdruck, hat Einfluss auf den Stresspegel. Ja, das sind ja alles so Sachen, die weiß man vielleicht. Aber die meisten Kollegen wissen es einfach noch nicht. Die wissen es nicht. Und ich gehörte auch zu denen, die noch vor 3 Jahren gesagt hat, wenn ein Fünfjähriger kam und die Mutter sagt, der knirscht so arg, dann habe ich gesagt, ja, das ist normal, das ist fürs Wechselgebiss wichtig. Das haben wir so in der Uni gelernt. Da hat uns keiner was über Zurückfallen der Zunge und Einengen der Atemwege und dass das einfach dann eine Stressreaktion des Körpers ist, dass der den Unterkiefer automatisch in der Nacht nach vorne schiebt, damit das Kind eben keinen Sauerstoffmangel bekommt. Das hat uns niemand gesagt. Das ist nicht universitäres Wissen, was da vermittelt wurde. Da hieß es, das ist in der Wechselgebissphase normal.
Vielleicht ist es auch deshalb so ein bisschen Vorurteil behaftet in Richtung Esoterik, weil es kein universitäres Wissen ist.
Ja, ich glaube schon. Da ist echt viel, 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 viel Aufklärungsbedarf einfach noch da. Und auch, was wir so myofunktionell in der Uni lernen, also ich kann es jetzt ja nur für die Zahnärzte sagen, das ist rudimentär. Und wenn du Glück hattest, ganz viel Glück, dann hast du vielleicht in der Kieferorthopädie einen Professor oder eine Professorin gehabt, die myofunktionell ein bisschen orientiert war, aber du hast die Hintergründe nicht verstanden, weil sie dir niemand erklärt hat so. Also das war einfach nicht vorhanden. Und ich kann ja noch eine schöne Geschichte erzählen aus einem meiner Präsenztage im Curriculum. Also das ist dann eine Online-Fortbildung und ein Tag ist aber wirklich der ganze Tag von morgens bis abends Präsenz, wo wir dann die ganzen Untersuchungstechniken lernen, wo wir die posturologischen Tests lernen, die wir brauchen und so. Und ich habe immer eine sehr gemischte Gruppe. Also es sind oft Zahnärzte, es sind Logopäden, Osteopathen, Heilpraktiker dabei. Und bei der letzten Gruppe war eine Logopädin dabei, die selber eigene Praxis hat, irgendwie 25 Angestellte, seit 25 Jahren im Job. Also die hat schon alles gesehen, so gefühlt. Und die hat mir schon vorher gleich bei unseren ersten Gesprächen, als es so im Curriculum drin ging, macht sie das oder macht sie es nicht? Ja, also sie wüsste ja letztendlich schon alles und das wäre ja alles alter Tobak, aber sie würde es halt trotzdem mal gerne wissen, weil sie möchte es gerne anbieten. Na, okay. Also wir hatten dann diesen Präsenztag, die Theorie war rum und wir sitzen dann ziemlich zum Schluss bei uns in der Praxis und dann kriegt halt jeder Therapeut, jeder Zahnarzt seinen eigenen Balancer. Also die passen sich das sozusagen selber an und üben dadurch. Und dann ist es so, dass wir uns alle zusammen in einen Stuhlkreis setzen und da tanzen wir nicht unseren Namen, sondern wir üben mit diesem Balancer. Und diese Logopädin, wie gesagt, eine wirklich gestandene, kernige Frau, Chefin, die sitzt da und wir fangen an mit den Übungen und ich erkläre, wo die Zunge so hin muss und so. Und ich sehe nur, wie ihr Gesicht so völlig entgleist mit diesem Balancer im Mund. Und dann hat sie sich echt bemüht, diese Übungen da mitzumachen und nach 5 Minuten nimmt sie so diesen Balancer raus und sagt, Knast, ihr glaubt es nicht. Ich hätte wetten können, ich weiß, wo meine Zunge ist. Ich hätte wetten können, ich weiß, wie ich die trainiere. Ich habe die trainiert. Ich weiß, wie meine Zungenruhelage zu sein hat. Ich krieg's nicht hin. Also die hat wirklich Struggle gehabt und gerade die, die vorher wirklich, wirklich, wirklich myofunktionell schon so viel gearbeitet hatte, die sagte ich, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich krieg es nicht hin. Und das war wirklich lustig, weil da waren halt auch 2 andere Logopäden, denen ging es irgendwie ähnlich, was so. Und die erzählen dann immer ihren Patienten, wie das zu sein hat und dass es so gehen muss. Und dann war sie da selber völlig lost. Das war aber total gut, weil diese Selbsterfahrung, und deshalb bekommt auch jeder Therapeut, jeder Zahnarzt seinen eigenen Balancer bei uns. Du musst das selber erfahren, im eigenen Leib und im eigenen Körper, was dieses kleine Gummiding, sage ich immer so liebevoll, mit dem gesamten Körper macht und was das für einen Trainingseffekt hat, wenn du den richtig benutzt.
Du hast das kleine Gummiding, wie du es gerade liebevoll genannt hast, ja, gezeigt im Seminar. Jetzt, das war kein neu ausgepacktes, sondern das war dein eigenes und das deines Mannes.
Ja.
Kannst du vielleicht mal beschreiben, wenn jetzt jemand sowas noch nie gesehen hat, wie das aussieht?
Das ist so ein bisschen ähnlich wie so ein Sportmundschutz, wie die Boxer tragen oder die Eishockeyspieler. Es ist aus einem weichen Polypropylen-Material, also letztendlich dasselbe wie Frischhaltefolie. Es ist sehr so Kautschuk-ähnlich vom Tastgefühl her. Es ist also sehr weich und biegsam. Es gibt den in unterschiedlichen Härtegraden und in unterschiedlichen Formen und Ausführungen. Und dann sieht er halt aus wie so ein Hufeisen. Und wie gesagt, es gibt welche, die haben so eine kleine Kugel, damit die Zunge eine Orientierung hat, wo gehöre ich eigentlich hin. Oder es gibt eben welche, die so eine richtige Zungenrampe haben. Und wir haben halt so ein Mundschild, was einfach die Mundatmung verhindert und den Patienten tatsächlich dazu zwingt oder in die Richtung der Therapie geht, dass er alles frei über die Nase atmen kann.
Die Kinder akzeptieren das auch im Mund?
Ja, erstaunlicherweise sehr, sehr gut, weil das eben weich ist. Ne? Das ist nicht so ein starres Metallding im Mund. Du musst keine Schraube weiter drehen wie bei einer aktiven Platte, dass du da immer drehen musst. Und das ist kein Metall, was drückt. Diese Dinger sind wirklich weich, die sind komfortabel zu tragen. Und ganz oft ist es so, dass die Kinder das wirklich gerne tragen, gerade so Kinder mit Problematik ADHS, ADS. Die haben dann ein Ventil. Die haben plötzlich eine richtige Zungenfunktion. Zungenruhelage gibt denen wirklich, das dämmt die, das beruhigt sie. Und viele Kinder kommen auch wieder und die Eltern sagen dann, er will nicht mehr ohne den Balancer schlafen, weil er einfach weiß, er schläft besser und ist morgens ausgeruhter. Weil die dann nicht mehr nachts durch den Mund atmen, diesen Stress haben, sondern wirklich die Nase aktivieren und dann einfach ausgeruhter sind morgens.
Die Teile hatten unterschiedliche Farben. Haben die was zu bedeuten?
Also ja, es gibt
Härtegrad oder?
Genau, die Farben sind die unterschiedlichen Schorhärten. Mhm. Also die Härtegrade, genau. Da gibt es von relativ weich über ein bisschen härter bis so die ganz, wirklich, die kannst du kaum noch biegen. Die sind dann aber mehr so für, ich sag mal, wenn du kieferorthopädisch ein bisschen mehr mit einem Balancer arbeitest, dass man dann als Retention das zum Beispiel auch nimmt. Also anstelle vom Retainer zum Beispiel.
Ah, okay. Mhm. Super spannend. Wenn jetzt der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin sich wundert, was hat das Ganze denn jetzt mit dem PHR-Patienten zu tun? Weil wir haben ja eingangs gesagt, du hast ein Bonus-Seminar aufgenommen für meine Kunden, die die PHR-Abrechnung meistern wollen. Und da geht es ja gar nicht nur um Abrechnungen, sondern um ganz viele weitere Themen mehr. Aber wie können wir das kurz und knapp zusammenfassen? Was hat das eine denn mit dem anderen zu tun?
Naja, ich sag's mal so, ich sehe es bei uns in der Praxis, dass viele PA-Patienten grundlegend noch andere gesundheitliche Probleme haben. So, also da schließt sich ja wieder der Kreis. Ich glaube, die Zeiten, wo wir drauf gucken und sagen, oh, ihr Zahnfleisch ist entzündet oder der Zahn ist locker oder der hat eine Sondierungstiefe von 4, da müssen wir mal gucken, die sind ja vorbei. Also hoffe ich. Die sind vorbei. Und dann muss man halt immer auch mal so ein bisschen gucken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Patienten habe, der nur im vorderen Bereich eine Gingivitis hat, der immer wiederkehrend dort Probleme hat, obwohl er Zwischenraumbürstchen benutzt, obwohl er eine gute Mundhygiene hat, dann könnte man ja vielleicht mal hinterfragen, ob dieser Patient Mundatmer ist. Weil einfach ein Luftstrom, der da vorne immer durchzieht und ein Austrocknen der Schleimhäute auch einen Einfluss auf die parodontale Gesundheit hat. Oder ich habe einen Patienten, der massiv immer nur einseitig kaut und belastet. Dann hat er natürlich auf dieser Kauseite komplett andere Belastung als auf der anderen, die er praktisch nicht benutzt. Dasselbe gilt für Knochenauf- oder Abbau. Da, wo gekaut wird, da bildet sich Knochen. Wenn ich jetzt eine Seite brach liegen lasse, weil ich vielleicht da keinen Zahn habe, eine Zahnlücke habe, die nicht versorgt ist, eine Prothese, die da vielleicht nicht mit ihrem Sattel richtig satt auf dem Kieferkamm sitzt und die Belastung sozusagen weitergibt beim Kauen auf den Kieferknochen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir die Nachbarzähne ein Problem bekommen, relativ hoch. Also am Ende dreht es sich doch immer wieder darum, was sind die Grundfunktionen? Atmen, Schlucken, Kauen. Wenn ich eine Mundatmung habe, habe ich einen anderen pH-Wert im Mund. Ich habe eine andere Pufferkapazität des Speichels. Und dann bin ich wieder in der PA-Sprechstunde. Also wenn wir diese Sachen außer Acht lassen, genauso wie den Vitaminstatus, Hormonstatus, all diese Dinge, dann wird diese Therapie im Normalfall vielleicht besser. Aber die Frage ist, ist die Ursache gelöst?
Also du hast jetzt angesprochen, die Vorzeigepatienten, die gute Mundhygiene haben und trotzdem immer wieder ins Rezidiv fallen. Das war die eine Patientengruppe, bei denen das gut helfen kann. Ich erinnere mich auch daran, dass du gesprochen hast von Patienten in die Selbstverantwortung bringen.
Auch das ist, finde ich, ein Riesenthema, weil wir haben ja so ein bisschen in Deutschland das Thema, die Krankenkasse zahlt das und ich setze mich da nur hin und dann wird das für mich gemacht.
Da habe ich eine ganz kurze Geschichte aus der Praxis. Ich habe ja selber viele Jahre in der Praxis gearbeitet und da saß mal ein junger Mann im Wartezimmer und es war so ein offenes Wartezimmer. Ich konnte von der Anmeldung da reingucken und da denke ich, was zur Hölle macht er da? Da hat er einen Snickers-Riegel gegessen. Keine Werbung an dieser Stelle, es gibt auch noch 3000 andere ungesunde Schokoriegel, aber der klebrige mit Nüssen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, müsst vielleicht nochmal Zähne putzen gehen. Hat er gesagt, nö, ich bin doch heute hier, damit mir die Fresse poliert wird. Kann man ja mal so Klartext sprechen. Und das trifft ja genau den. Ne? Ich komme dahin, weil die machen das und da muss ja ich bitteschön nichts dazu tun.
Ganz genau. Und da ist halt auch die Dentosophie, wir nehmen die Patienten in die Selbstverantwortung. Also ich gebe denen dieses kleine Gummiteil, ne? Das vermeintlich nur kleine Gummiteil. Aber dieses kleine Gummiteil ist nicht nur ein Gummiteil, sondern es verändert die ganze neuromuskuläre Funktion. Aber nur, wenn ich es benutze. Also ich sage immer zu meinen Patienten, wissen Sie, das ist wie mit einer Hantel. Wenn Sie die neben das Bett legen und Sie benutzen die halt nachts nicht und wundern sich am nächsten Morgen, dass der Bizeps wieder nicht größer geworden ist, dann könnte es daran liegen, dass Sie die nicht benutzt haben. Und genauso ist es mit Zwischenraumbürstchen, genauso ist es mit Selbstverantwortung, was die Zahnpflege zwischen deinen PZR-Terminen angeht. Das ist ja nicht, ja, dann komme ich halt alle 3 Monate und die machen das dann schon, sondern Ziel soll ja sein, einen mündigen Patienten, der Eigenverantwortung für seine Gesundheit übernimmt, da zu entlassen irgendwann. Und den sehe ich im Idealfall alle halbe Jahr zur PZR und kann ihm die Hand schütteln und sagen, herzlichen Glückwunsch, die machen alles richtig, es passt. Und das ist halt in der Dentosophie auch ein Riesenthema, weil ich bin nicht der Therapeut. Ich gebe das Hilfsmittel, ich gucke, dass das Hilfsmittel das Richtige für diesen Patienten ist. Ich gebe ihm die Anleitung, wie er damit zu trainieren hat. Aber machen muss er das alleine.
Es ist ja ein super Punkt, weil dann kann ich mir jetzt gut vorstellen, das kann man auch perfekt in die Prophylaxe-Sitzung integrieren. Einfach schon mal so ein bisschen vorzufühlen und den Patienten dafür zu sensibilisieren als Mitarbeiterin, also als nicht-zahnärztliche Mitarbeiterin zum Beispiel und dann dich als Dentosofin dazu zu holen. Ja. Dem Patienten da mal den Weg aufzumachen aus der Ohnmachtshaltung oder ausgeliefert sein, also Passivität quasi da rauszuholen und ihm zu zeigen, doch, du kannst auf jeden Fall was mit tun.
Absolut. Und das ist ja auch für Patienten diese Selbstbevollmächtigung und nicht dieses Ausgeliefertsein. Das ist ja ein totaler Unterschied, finde ich, auch in der Heilung. Also das kannst du ja auf alle Bereiche der Medizin irgendwie ausdehnen. Ja, also wenn du einen Krebspatienten hast und der ist einfach nur abhängig davon, dass es heißt, ja, wir machen jetzt ihnen eine Chemo und dann müssen sie halt hoffen, dass es funktioniert. Aber da gibt es ja noch viel, viel mehr. Und dann den Patienten zu sehen, wie er in die Eigenverantwortung kommt, zu sagen, okay, was kann ich noch tun, was kann ich machen, wo geht der Weg hin, was ist denn mein Ziel? Weißt du, für manche reicht es ja, dass sie sagen, ich habe dann keine sichtbare Entzündung mehr und andere sagen, ich will halt tipptopp, dass das alles in Ordnung ist. Ich will keine Taschentiefen über 2 mm, ich möchte ein schönes Dippling auf der Gingiva, ich will gar nichts mehr haben. Und da muss man halt gucken, okay, wie weit geht es denn mit normalen Hilfsmitteln und wie weit müssen wir eben weitergehen? Und wo steht da der Patient und was will der? Ja, wie viel Engagement hat der, wie viel Einsatz mag der auch bringen. Und das ist schon auch eine schöne, elegante Form, diese Patienten auch mit ins Boot zu holen und zu sagen, okay, pass mal auf, mein Freund, wir helfen dir auf deinem Weg, aber verantwortlich bist du selber.
Jetzt haben wir ganz viele Punkte schon genannt, wie das ganze Thema Dentosophie dem Patienten zugutekommen kann, aber es kann natürlich auch der Praxis zugutekommen, ne?
Ja.
Auch da kannst du, glaube ich, aus eigener Erfahrung sprechen,
ja.
Wie leichter sich dein Arbeitsalltag jetzt anfühlt im Vergleich.
Absolut, ja. Das war vielleicht bei uns auch ein bisschen eine spezielle Situation, weil ich ja nun Kinderzahnärztin bin und ich habe also teilweise wirklich am Tag 70, 80 Patienten durchgerockt. Das ging gut, weil wir ein tolles Team haben und ich viel delegieren konnte und meine Mädels mir da unfassbar viel auch abnehmen Richtung Prophylaxe und so weiter. Also wir sind auch sehr prophylaxeorientiert, deshalb kann man da viel delegieren tatsächlich. Aber natürlich hat jede Mama, die mit ihrem Kind kommt, einen unfassbaren Erklärungsbedarf. Und spätestens, wenn du das 8. Mal an einem Tag erklärst, dass es eben nicht normal ist, dass die bleibenden Zähne hinter den neuen kommen oder dass es eben nicht normal ist, dass man Milchzähne ruhig vergammeln lassen kann, weil das sind ja nur Milchzähne, dann ist man irgendwann, und bei mir war das eben dann nach fast 18 Jahren soweit, dass ich gesagt habe, dass ich kann so nicht weitermachen, und beziehungsweise mein Körper hat es mir gesagt, ich kann so nicht weitermachen. Und dann kam ja die Dentosophie irgendwie in mein Leben gestolpert und dann hat sich einfach alles geändert, weil ich mittlerweile tatsächlich 2 bis 3 Tage nur noch Dentosophie mache. Das heißt, ich habe pro Tag zwischen 4 und 6 Patienten und danach ist auch gut. Ich habe für meine Patienten über 1 Stunde Zeit. Das ist totaler Luxus in der heutigen Zeit. Und abgesehen davon ist es auch echt wirtschaftlich hochinteressant. Also du brauchst halt keine Ausstattung. Es ist nicht wie so eine normale Fortbildung, keine Ahnung. Du gehst zu einem Frontzahnspezialisten und lernst ein Wochenende, wie du mega geile Frontzahnaufbauten machst. Und dann kommst du am Montag erstmal in die Praxis und dann bestellst du dir erstmal die Materialien. Und dann hast du am Donnerstag, wenn die Materialien kommen, schon wieder vergessen, wie es eigentlich ging. Und dann machst du vielleicht noch 1, 2 Sachen mit deinem neuen super Frontzahnspatel und dann verschwindet das wieder.
Irgendwo in der Schublade.
Genau, in der Dentosophie hast du das nicht. Also du brauchst im Prinzip ein paar Balancer, um das auszuprobieren. Du brauchst eine sogenannte Kalibrierungstafel, wo wir die Patienten vorstellen, um Asymmetrien fotografisch festzuhalten. Und du brauchst deinen Behandlungsstuhl. Und das war's. Und dann vielleicht noch eine kleine Schere und eine Kofferdammzange. Und das war's. Du hast also gar keinen materiellen Aufwand. Ich bin personell komplett unabhängig. Ich freue mich immer riesig, wenn ich eine ZMF an meiner Seite habe, die die ganze Fotodokumentation vorher macht, die mir den Scan macht, die schon grob anamnesetechnisch Sachen abfragt. Aber ich brauche das nicht. Also ich kann das alles alleine machen. Und ich habe einfach 1 Stunde für mich und dann mache ich das. Und der Patient kennt das so gar nicht mehr. Also dass man sich so viel Zeit für sie nehmen kann. Und das nächste ist, wenn die dann zur Kontrolle kommen, also die haben dann alle 6 bis 8 Wochen Kontrolltermin und da finden dann auch an die Osteopathie angelehnte Handgriffe aus der Kraniobalance statt. Und das ist halt auch so ein mega Erlebnis für sowohl die Patienten als auch für uns als Praxis und als Team. Da kommen dann Patienten rein, die haben keine Angst, also die müssen nicht da wieder vorne stehen und oh Gott, heute wird wieder gebohrt. Sondern die kommen, das ist wie ein Wellness-Termin. Also die kommen rein, sagen, ach, ich habe mich so auf sie gefreut heute. Dann legen die sich da ganz entspannt hin, entweder auf eine Liege oder auf einen Zahnarztstuhl. Wir machen denen das bequem. Ich mache meine Aromaöle an. Dann liegen die da, dann kriegen die ihre Behandlung. Und dann sind die meisten nach 20 Minuten, dass sie sagen, das war jetzt wie eine Woche Urlaub.
Entschleunigung auch, ne?
Ja, total. Und nicht nur für den Patienten, sondern natürlich muss ich als Behandler auch runterfahren, wenn ich da Handgriffe mache, wo ich fühlen muss, wo ich in den Patienten reinfühlen muss. Und dann atme ich anders, dann fahre ich runter. Und wenn bei mir eine Dame mit dabei ist, die kloppen sich immer drum, wer mit ins Zimmer darf bei der Dentosophie-Kontrolle, weil das für die auch mal 20 Minuten Schnaufen ist. Die atmen dann mit. Wir haben dann, wie gesagt, bestimmte Aromaöle und so. Das macht was mit dir. Und das hat uns, obwohl es wahnsinnig viel ist und ich, wie gesagt, ich könnte den ganzen Tag das nur machen, dann könnte ich aber meine anderen Patienten nicht mehr behandeln, hat es wahnsinnig viel Entspannung reingebracht. Ja.
Ja, Mensch, wir könnten stundenlang weiterreden.
Ja.
Wir haben jetzt 1,5 Stunden schon erfüllt und ja. Ich glaube, das ist auch 1 gute Zeit, die man sich jetzt so anhören konnte in der Podcast-Episode. Wenn wir vielleicht noch einen abschließenden Satz finden sollten, PAR-Abrechnung meistern. Übrigens, für alle, die das jetzt nicht wissen, wir kennen uns aus diesem Kurs. Tina bzw. ihre Praxis war und ist Kundin in meinen Online-Kursen. Deswegen kennt sie auch den Inhalt so genau. Also nicht nur die Abrechnung, sondern auch die ganzen anderen Themen, Vitamin D, Omega-3, Darmsanierung, Risikoprofilanalyse, ganzheitliche Anamnese und diese ganzen Bonusthemen und jetzt eben auch Dentosophie. Was würdest du dir wünschen? Wo geht's in den nächsten Jahren für die Dentosophen in Deutschland hin? Und wie können wir Zahnarztpraxen in Deutschland damit unterstützen?
Also mein Wunschtraum ist, in jeder Praxis kann Dentosophie ausgeführt werden. Jeder kann es anbieten und für seine Patienten bereitstellen. Und ich würde mir wünschen, und das gilt, finde ich, vor allem, also das ist das, was ich in meinen Fortbildungen wirklich auch gespiegelt bekomme, dass wir Zahnärzte tatsächlich mal anfangen, aus unserer Bubble rauszukommen und nicht alles, was wir nicht direkt in der Uni gelernt haben, verteufeln oder in irgendwelche Ecken stellen, sondern uns mal öffnen dafür, dass das ganz oft notwendig ist, interdisziplinär sich auszutauschen. Und ich sage deshalb, es gilt vor allem für uns Zahnärzte, weil ich habe in meinen Kursen noch keine Logopädin gehabt, die gesagt hat, ach, mit den Zahnärzten ist das überhaupt kein Problem. Also wenn die da anrufen, weil sie myofunktionell mit denen reden möchten, dann sagen die Zahnärzte teilweise wirklich so Dinge wie, ja, wieso, ihr spielt doch eh nur den ganzen Tag? Oder, ach, das bisschen, was sie da machen. Naja, das muss ja irgendjemand, muss da ja eine Berechtigung für haben, dass sie das machen können. Aber das bringt ja eh nichts. Also solche Sachen, ich finde, es ist echt teilweise, was ich da jetzt so höre und ich kriege es halt von meinen, die ich ausbilde, mit. Das liegt nie daran, dass die den Kontakt mit den Zahnärzten oder Ärzten nicht wollen, aber sie werden einfach gar nicht als wichtiger Bestandteil der Therapie für den Patienten wahrgenommen, sondern als maximal Handlanger für, du spielst ja eh den ganzen Tag mit den Kindern. Und das, finde ich, das muss sich wirklich ändern. Und auch in der Kieferorthopädie, diese myofunktionelle Seite müsste viel, 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 viel früher und viel, viel eher beginnen, wirklich ab dem Kindergartenalter, weil wir damit in der langen Prognose gesundheitstechnisch und langfristig gesehen über PA, über Zahnverlust, über so viele Sachen vermeiden könnten. Deshalb, das wünsche ich mir, dass das einfach dieses offene, interdisziplinäre mit anderen Fachgruppen. Weil ganz ehrlich, wenn ich höre, was die so machen oder wenn ich das sehe in meinen Kursen und wir haben ja auch immer Zooms und so, das sind so hochqualifiziertes Fachpersonal. Ich habe davon nicht die geringste Ahnung gehabt vorher. Und sich da mal vielleicht mal zu überlegen, vielleicht gehe ich mal zum Logopäden, gucke mir mal an, was der macht. Vielleicht spreche ich ja mal mit dem Logopäden. Vielleicht könnte der mir ja zutun sein. Vielleicht würde das für unsere Patienten einen riesen Unterschied machen.
Ja, oder der Physiotherapeut auch, ne?
Oder der Physiotherapeut oder der Osteopath. Also wir haben bei uns wirklich ein super Netzwerk mittlerweile. Und ich kann ohne diese Menschen nicht, weil ich komme immer mit meiner Therapie irgendwo an eine Grenze, wo ich sage, jetzt brauche ich einen Logopäden, jetzt brauche ich einen Osteopathen. Das ist dann nicht meine Baustelle. Ich kann schon viel da oben lösen, aber ich bin kein Osteopath, ich bin Zahnarzt mit Zusatzausbildung. Und da muss man einfach auch sagen, das ist, und das würde ich mir wünschen. Und ich finde, es ist ganz oft ein Problem, und jetzt kannst du mich steinigen, aber viele männliche Kollegen haben damit ein Problem. Ich weiß nicht warum, aber das ist wirklich so.
Nun gut, die Zahnmedizin wird immer weiblicher. Ich würde sagen, 85-90% meiner gesamten Kundenanzahl, und das ist eine vierstellige Anzahl, die ich da nennen darf, sind weiblich. Und das liegt nicht daran, weil alle ihre Mitarbeiterinnen vorschicken, sondern auch die zahnärztlichen Behandlerinnen selbst sind ganz viele da. Vielleicht löst sich das Problem über die Zahn.
Alleine.
Ja,
das ist auch mein Mensch.
Es ist auch meine Wahrnehmung. Es ist wirklich häufig so, dass die älteren männlichen Kollegen, also die, die schon sehr viele Jahre in ihrer Praxis stehen, nicht mehr bereit sind, sich solchen Neuerungen zu öffnen und einfach mal wirklich über den Tellerrand zu gucken. Und das wünsche ich mir natürlich auch für alle jungen, aufstrebenden Behandlerinnen in dem Moment, dass sie sich davon lösen können. Und wenn wir heute mit dem Podcast und mit dem Bonusseminar in PR-Abrechnung meistern was dazu tun konnten, dann freut es mich sehr. Und das ist einer der Gründe, warum ich angetreten bin. Ich möchte die Branche verändern. Und das kann ich natürlich nicht alleine, das kann ich nur mit solchen starken Frauen, wie du eine bist. Vielen, vielen Dank für dein Zutun, für dein Engagement und für deine Zeit.
Liebe Sandra, ich danke dir. Es war mir eine Freude wie immer. Vielen, vielen Dank. Alles Liebe. Und wenn ihr Fragen habt, bitte einfach melden. Einfach Dentosophie googeln.
Perfekt. Wir können auch gerne eine E-Mail-Adresse oder was du möchtest.
Ja, genau.
In den Shownotes verlinken.
Jawohl.
Super. Dann vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank, Tina, dass du da warst. Für alle, die sich jetzt für den Online-Kurs PAR-Abrechnung meistern interessieren, der Link findet sich natürlich auch unten in den Shownotes. Und dann sage ich, bis ganz bald, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
An dieser Stelle geht die heutige Episode von Abrechnungsfuchs, der Podcast, zu Ende. Ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Und ich hoffe natürlich, du konntest wieder einige Punkte mitnehmen, die du in Zukunft dazu verwendest, dass deine Praxis ein erfolgreiches Unternehmen wird. Sei auch nächste Woche wieder dabei Und wenn dir meine Folgen gefallen, lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und teile diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Ich sende dir liebste Grüße auf diesem Wege und wünsche dir eine ganz tolle Arbeitswoche. Deine Sandra.